Radiokolleg. Präsentiert von Ute Maurenböck.
Herzlich willkommen. Am Samstag, dem 4. Juli, jährte sich zum 250. Mal die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Radiokolleg-Spezialausgabe geht diese Woche den Hochs und Tiefs der Super- und Softpower USA nach. Den Versprechungen und Träumen, den Ambivalenzen und der Vorbildwirkung, dem Scheitern und den Fragezeichen für die Zukunft. Wie wird es weitergehen mit der Softpower und der Superpower der USA? Wie wird die transatlantische Zukunft aussehen? Werden Gemeinsamkeiten oder Konkurrenz im Vordergrund stehen? Wir gehen am Anfang aber zurück zu den Anfängen. Vorgestern, vor 250 Jahren, verabschiedete der Kontinentalkongress die Unabhängigkeitserklärung. Und über viele Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte galten die USA als Vorbild, als erste Demokratie, die ein abstraktes Gleichheitsversprechen gab und damit ein moralisches Fundament der Nation. Es heißt darin:
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.
Frauen und Versklavte waren von diesem Grundsatz ausgenommen. Das Streben nach Freiheit hatte nicht nur idealistische Gründe, es ging um handfeste wirtschaftliche. Dass nämlich die Kolonien nur von ihren eigenen Volksvertretungen besteuert werden wollten und nicht vom Parlament in London. Am 4. Juli 1776 kehrten die 13 Kolonien in Nordamerika von New Hampshire im Norden bis zu Georgia im Süden dem Mutterland Großbritannien den Rücken und erklärten sich für unabhängig. Diesem Gründungsakt der Vereinigten Staaten war ein jahrelang schwelender Konflikt vorausgegangen, der in der Boston Tea Party eine Art Initialzündung fand. Was diese als Tea Party in die Geschichte eingegangene Gruppe von Menschen bewegte und was sie genau getan hat, hat sich Richard Brehm für den nachfolgenden Beitrag genauer angesehen.
Die Dartmouth, die Eleanor, die Beaver, gerade eingelaufen. Die Laderahme gefüllt mit Tee. Hm. Alles britische Schiffe. Der König fordert, dass die Ladung gelöscht wird.
Ein Ausschnitt aus der amerikanischen Fernsehserie John Adams. Adams war einer der Gründerväter und dann zweiter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und er war in den Jahren vor der Unabhängigkeitserklärung als angesehener Anwalt in Boston auch mittendrin im Geschehen. Etwa hier, in einer weiteren Szene der Fernsehserie, die John Adams im Streitgespräch mit einem hochrangigen Abgesandten der britischen Krone zeigt, der ihm dabei die Sicht Großbritanniens auf den Konflikt mit den nordamerikanischen Kolonien erläutert.
Willst du etwa das Empire bankrott sehen? Der von uns geführte Krieg um die Vorherrschaft, die Expansion und den Schutz unserer Grenzen vor den Indianern und Franzosen war eine teure Affäre.
Es geht mir nicht um die Notwendigkeit der Steuern, sondern um die Art, wie sie uns auferlegt werden.
An der berühmt-berüchtigten Tea Party in Boston war John Adams nicht beteiligt. Er gehörte damals zu den besonnenen Köpfen der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, die in den Jahren vor 1776 allerdings immer mehr von Hitzköpfen dominiert wurde und auf Provokation und Eskalation setzte.
Es handelt sich um rechtmäßiges Frachtgut, Tee der britischen Ostindiengesellschaft, den Sie per Gesetz entladen müssen.
Schande über Sie, Sir!
Schande über Sie, Sir!
Erteilt ihm eine Lektion, kehrt den Bastard!
Der Höhepunkt der Eskalation wurde am 16. Dezember 1773 erreicht, als Bostoner Bürger, als Indianer verkleidet, in den Hafen eindrangen, Schiffe der britischen Ostindien-Kompanie kaperten und ganze Schiffsladungen an Tee ins Meer warfen. Dass bei dieser Boston Tea Party nicht nur idealistische und politische Motive, sondern auch ganz handfeste ökonomische Interessen der Beteiligten eine zentrale Rolle gespielt haben, diese Ansicht vertritt der deutsche Historiker Hiram Kümper, der vor kurzem ein Buch mit dem Titel Mythos 1776 – Traum und Erwachen der amerikanischen Nation veröffentlicht hat.
Das Ganze war ganz klar vorbereitet, das war politisch choreografiert. Ein Bruch mit der britischen Identität, das ist, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Dinge. Vor allem ein verdecktes, ganz handfeste Interessen. Dieser Tea-Act bedroht ja Händler und wenn wir sagen Schmuggler, sind das auch nicht immer nur ganz kleine arme Fische. Und diese bis dahin privilegierten Händler, die jetzt bedroht werden durch den Tea Act, Natürlich lagen da die Prinzipien und die Interessen eng beieinander. Ja, das macht die Episode ja so spannend.
That wider story hasn't always been told. So the Stamp Act is sort of told as a kind of, you know, a milestone on the road to revolution.
Auch die amerikanische Historikerin Sarah Pearsall, die an der renommierten Johns Hopkins Universität forscht und lehrt, hat zum 250. Geburtstag der USA ein Buch geschrieben, das seit kurzem unter dem Titel Freiheit, eine neue Geschichte der amerikanischen Revolution auch auf Deutsch erschienen ist. Darin zeichnet sie nach, wie sehr die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung kein singuläres und regionales Ereignis gewesen ist, sondern eingebettet war in die geistigen Strömungen der damaligen Zeit, die sich in vielen Teilen der Welt stark gegen Autoritarismus und Kolonialismus richteten. Für die Historikerin Sarah Pearsall spielte damals aber auch eine große Hungersnot im indischen Bengalen eine wichtige Rolle, der von 1796 bis 1773 Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren und bei der die britische Ostindien-Kompanie eine unrühmliche Rolle gespielt hatte.
When I first started teaching this material, I was really surprised to see.
Als ich anfing, diesen Stoff zu unterrichten, war ich wirklich überrascht zu sehen, dass es Zeitungsartikel gab, nicht nur in britischen Zeitungen, sondern auch in Zeitungen der amerikanischen Kolonien, in denen Berichte über die Ereignisse in Südasien nachgedruckt wurden. Über die Hungersnot, darüber, dass die East India Company teilweise dafür verantwortlich war, dass die East India Company dem menschlichen Leid gegenüber gleichgültig zu sein schien. Diese Berichte schildern das dort herrschende menschliche Leid sehr anschaulich. Hunde, die menschliche Leichen fressen und so weiter. Also sehr drastische Geschichten. Und dann fängt man an, die Dinge ein wenig anders zu sehen. Denn dann wird einem klar, dass viele der Traktate und Abhandlungen, die die Menschen 1773 schrieben und die teilweise zu dem führten, was später als Boston Tea Party bekannt wurde, tatsächlich eine direkte Reaktion auf diese Berichte waren.
Bei ihren Forschungen hat Sarah Pearsall auch festgestellt, dass die Boston Tea Party nicht nur das Werk von Schmugglern und gesellschaftlicher Eliten war, die sich als Indianer und einfaches Volk kostümierten, sondern dass es sich dabei durchaus um eine Art Volksbewegung gehandelt hat.
The Tea Party itself, though it's not called a Tea Party until the 19th century, it's usually called in this period.
Die Tea Party selbst wurde ja erst im 19. Jahrhundert so genannt. Vorher wurde sie meist als die Zerstörung des Tees im Hafen von Boston bezeichnet. Die Zerstörung von Privateigentum wurde damals von vielen als wirklich schockierend empfunden. Andererseits sind gewöhnliche Männer, Schuhmacher, Farmer und andere daran beteiligt. Und ihre Familien unterstützen diese Aktion. Die Menschen in den amerikanischen Kolonien begannen damals, insbesondere den Tee der East India Company, als eine Art Gift anzusehen, mit dem sie nichts zu tun haben wollten. Tatsächlich weigerten sich Ehefrauen und Töchter, Tee zu trinken oder zu kaufen, und es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen auf der Straße, um sicherzustellen, dass die Menschen in einer Gemeinde keinen solchen Tee trinken.
Gedankenspiel. Hätte sich die amerikanische Revolution und Unabhängigkeit durch eine mildere Reaktion seitens Großbritanniens auf die Boston Tea Party verhindern lassen? Der Historiker Hiram Kümper meint dazu:
Eine mildere Reaktion hätte die Revolution wahrscheinlich auch nicht verhindert, aber doch vielleicht verzögert und vielleicht auch die Kolonien etwas stärker gespalten, als es das dann letztendlich eben nicht tat. Ganz verhindert hätte sie den Konflikt aber wahrscheinlich nicht, denn dahinter steckt ja längst eine Grundsatzfrage. Ne? Also wer darf eigentlich im Empire über Steuern, über Recht, über politische Selbstverwaltung entscheiden? Und da glaubte London irgendwie Autorität zu retten, aber verlor am Ende Legitimität.
Heute sind die alten, auch blutig ausgetragenen Konflikte zwischen Großbritannien und den USA längst vergeben und vergessen. Wobei das mit dem Vergessen nicht so ganz stimmt. Gerade die Boston Tea Party übt auf die politische Rechte in den USA als Akt der Rebellion gegen eine Zentralgewalt und als patriotisches Erweckungserlebnis eine große Faszination aus. Aus genau diesem Grund nannte sich die Protestbewegung gegen die Präsidentschaft von Barack Obama in den 2010er Jahren auch die Tea Party Bewegung.
George III. Als bequemer Sündenbock für alles Unangenehme. Die Sklaverei, die auch in den USA beibehalten wurde, und die Steuergesetze und Handelsbeschränkungen. Die wurden vom britischen Parlament, nicht vom König beschlossen. Mit Musik aus dem Film John Adams hat Richard Brehm seinen Beitrag beendet. Um geschichtliche Ereignisse, die in Mythen verwandelt werden, geht es auch im folgenden Beitrag, der sich mit der berühmten Pergamentfassung der Unabhängigkeitserklärung befasst. Sie wurde am 2. August 1776 von 56 Delegierten unterzeichnet. Der Delegierte Benjamin Rush beschreibt in einem Brief an John Adams 1811 eine Atmosphäre von pensive and awful silence, ein Bewusstsein, im Falle des Scheiterns als Hochverräter hingerichtet zu werden. Julia Reuter weiß mehr über den Gründungsmoment der Vereinigten Staaten und den Inhalt des mythologisch aufgeladenen Dokuments.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind.
Martin Luther King, am 28. August 1963. Ein Ausschnitt aus seiner berühmten I Have a Dream-Rede. Der Bürgerrechtsaktivist nimmt hier auf eine bekannte Passage der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung Bezug. All men are created equal. Denn obwohl die Sklaverei 1865 abgeschafft worden war, war 1963 von Gleichberechtigung für die afroamerikanische Bevölkerung noch keine Rede. In der Unabhängigkeitserklärung heißt es in Bezug auf alle Menschen weiter,
dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. Dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.
Es klingt, als hätten die Gründerväter hier universelle Menschenrechte deklariert. In Wahrheit meinten sie allerdings nur einen Teil der Bevölkerung. Wohlhabende, weiße Männer.
Keine Armen, schon gar keine Schwarzen, keine Indigenen, auch keine Frauen übrigens. Jefferson selbst schreibt zwar All men are created equal, aber er hält ja zugleich hunderte Menschen in Sklaverei.
Hiram Kümper lehrt an der Universität Mannheim Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. In seinem Buch Mythos 1776, Traum und Erwachen der amerikanischen Nation, analysiert er unter anderem die Bedeutung des sogenannten Pursuit of Happiness, dem Streben nach Glück.
Jefferson meint mit Happiness ja nicht bloß und ich will auch sagen nicht in erster Linie privates Wohlbefinden, bei allem Individualismus, sondern er meint ein republikanisches Glück. Das heißt, er unterstellt auch, was für einen Menschen typischerweise Glück zu sein hat. Das ist ein Leben in Freiheit, das ist Eigentumssicherheit, das ist wirtschaftliche Selbstständigkeit, dass man nämlich die Fruits of one's own labor auch wirklich ernten kann. Und das ist nicht zuletzt auch politische Teilhabe.
Ein Leben in Freiheit, in Eigentumssicherheit. Eine Idee, die auf die Staatstheorie von John Locke aus dem 16. Jahrhundert zurückgeht und zu den einflussreichsten politischen Theorien der Aufklärung gehört.
Und in dem Fall plädiert John Locke eben für diese Naturrechte Life, Liberty and Property. Und das Wesentliche bei ihm ist, die werden vom Naturzustand in den Gesellschaftszustand übertragen. Das bedeutet aber, dass im Gesellschaftszustand, im politischen Zustand, die Menschen sich jederzeit auf diese Rechte berufen können. Sie können durch kein Gesetz des Herrschers außer Kraft gesetzt werden. Und falls er das eben tut, dann folgt ein Recht auf Revolution.
Birgit Langenberger ist promovierte Philosophin und hat sich im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit intensiv mit der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung auseinandergesetzt. Es handelt sich allerdings nicht um das erste auf US-amerikanischem Boden verfasste Dokument, das sich für Menschenrechte einsetzte. Im Juni 1776, also nur wenige Wochen vor der Unabhängigkeitserklärung, wurde die Virginia Declaration of Rights erlassen.
Und da finden wir wesentliche Gedankengänge, die wir eben auch in der Unabhängigkeitserklärung finden. Und man kann sagen, dass diese ein klassischer Vorläufer von Menschenrechtserklärungen ist.
Die Virginia Declaration of Rights gilt als eine der wesentlichen inhaltlichen Inspirationen der Declaration of Independence, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Diese ist inhaltlich in drei Abschnitte aufgeteilt.
Erstens formuliert sie einen universalen Anspruch.
Hiram Kümper bezieht sich hier auf die Präambel des Dokuments.
Menschen besitzen unveräußerliche Rechte. Regierung beruht auf Zustimmung der Regierten. Das ist etwas radikal Neues, das jetzt in einem Gründungsdokument eines Staates verankert ist. Zweitens erhebt es ja ganz konkrete Anklage gegen George III.
Nämlich in insgesamt 27 Anklagepunkten.
Und drittens erklärt sie die Kolonien zu Free and Independent States.
In einer Schlusserklärung samt Unterschriften aller 56 Delegierten. Eine lange Reihe von Missbräuchen und Übergriffen, so steht es in der Unabhängigkeitserklärung, hätten zu dieser Trennung der 13 Kolonien vom Königreich geführt. Es ging unter anderem um die Rechtmäßigkeit von Steuern, Stichwort No Taxation Without Representation. Zusammenstöße bewaffneter Rebellen mit englischen Truppen sorgten für ein aufgeheiztes Klima und führten im April 1775 schließlich zum Ausbruch des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Im Jänner 1776 veröffentlichte Thomas Paine, einer der Gründerväter, sein Pamphlet Common Sense, gesunder Menschenverstand. Paine griff in seiner Schrift unverhohlen den britischen Monarchen an und stellte damit dessen Legitimität zur Disposition.
Aber wo, sagen einige, bleibt hierbei ein König von Amerika? Ich will es euch sagen, Freunde, er herrscht dort oben und beschafft nicht das Unglück der Menschen, wie die königliche Bestie von Britannien. In Amerika sei das Gesetz König.
Das Volk, nicht der Monarch, sollte also der Souverän sein. Common Sense wirkte wie ein Katalysator. Innerhalb weniger Monate verbreiteten sich mehr als 100.000 Exemplare und die Schrift fand bald darauf auch ihren Weg nach Europa. Der Nährboden für den Bruch mit Großbritannien war gelegt. Anfang Juni 1776 wurden 5 Männer aus den Reihen der Vertreter der 13 Kolonien damit beauftragt, eine Unabhängigkeitserklärung zu verfassen. Die Juristen Roger Sherman und Robert Livingston, das Universalgenie Benjamin Franklin, weiters der spätere zweite Präsident John Adams und der ihm nachfolgende dritte Präsident Thomas Jefferson. Jefferson, damals ein junger, ehrgeiziger, angeblich schüchterner Anwalt, war federführend. Er schrieb innerhalb von 3 Tagen eine Rohfassung. Jeffersons Mitautoren fügten einige Ergänzungen hinzu und schließlich übergaben die 5 Männer ihre Erklärung am 28. Juni 1776 dem Kontinentalkongress. Dabei handelt es sich um ein 1775 gegründetes parlamentarisches Organ, das als gemeinsame Interessensvertretung der 13 rebellierenden Kolonien diente und auch für die militärische Koordination im Krieg verantwortlich war. 2 Tage lang, am 2. und am 3. Juli, befasste sich der Kontinentalkongress mit der Erstfassung der Unabhängigkeitserklärung. 56 Männer, Delegierte aus allen Kolonien, hatten sich dafür im Pennsylvania State House versammelt. Überlieferungen zufolge soll es eine konstruktive, wenn auch heftige Debatte gewesen sein. Fast ein Viertel der Originalfassung wurde gestrichen. Darunter ein von Thomas Jefferson verfasster Absatz, in dem dieser den verabscheuungswürdigen Sklavenhandel an den Pranger stellte, der das Recht auf Leben und Freiheit verletze. Der Vorwurf richtete sich gegen George III. Gleichzeitig hätte aber der Eindruck entstehen können, dass sich die Vereinigten Kolonien gegen Sklaverei stellen würden.
Und das war wohl zu explosiv, weil wohl viele in dem Komitee dann realisiert haben, dass das echt ein schlagender Widerspruch ist. Und selbstverständlich hätte diese Passage auch eben eine potenzielle oder aktuelle Bedrohung für eben die weiße Vorherrschaft bedeutet.
Die Philosophin Birgit Langenberger verweist auf eine weitere, kontroverse Passage, die jedoch beibehalten wurde. In dieser werden die amerikanischen Ureinwohner als unbarmherzige, wilde Indianer bezeichnet,
deren bekannte Kriegsweise ein rücksichtsloses Vertilgen jedes Alters, Geschlechts und Standes ist.
Da beschuldigt Jefferson den König George III., dass er, eben der König, Aufstände unter uns angezettelt hat und hat quasi die Siedler an der Grenze den gnadenlosen indianischen Wilden ausgeliefert. Und was hier schon anklingt, ist eben dieser Diskurs eigentlich der Enthumanisierung, der Entmenschlichung dieser Native Americans, indem man sie als Savages, als Wilde bezeichnet.
Eine Rechtfertigung für spätere Vertreibungen, denn das Streben nach Glück bezieht sich auch auf Landbesitz.
Das ist zumindest die konkrete politische Praxis dann in den Jahrzehnten danach geworden. Das hat auch was mit den ökonomischen Grundideen, unter anderem auch von Jefferson, aber eben von auch einer ganzen Reihe anderer wichtiger Denker dieser Gründergeneration zu tun. Also zum Beispiel auch dem im Musical jetzt so gefeierten Hamilton. Land ist wirklich so ein ganz ideologisches Ding in der frühen Republik. Und damit wird der Farmer auch zu seiner bedeutsamen ideologischen Gestalt. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist diese Bewegung, dieser Trail West, diese Erweiterung und die Verschiebung der Frontier, die ja sowohl logische als auch grausame Folge daraus.
Am 4. Juli 1776 wurde die überarbeitete Unabhängigkeitserklärung schließlich von den Delegierten der 13 Kolonien angenommen. Die Trennung vom britischen Königreich war somit offiziell und der 4. Juli wurde zum Independence Day.
Sie hörten einen Beitrag von Julia Reuter über die Geschichte und den Inhalt des legendären Dokuments der Declaration of Independence, der Geburtsurkunde der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Unabhängigkeitserklärung ging Hand in Hand mit dem Unabhängigkeitskrieg, der 1776 übrigens noch nicht vorbei war. Erst im Frieden von Paris 1783 musste George III. Die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika anerkennen. In dem vom Historiker Hiram Kümper erwähnten Musical Hamilton über das Leben des Gründervaters der Vereinigten Staaten, Alexander Hamilton, tritt King George nach der Unabhängigkeitserklärung auf die Bühne. In ironischer Manier und musikalisch von den Beatles inspiriert, besingt der Monarch die Trennung von den Kolonien. Er ist überzeugt, dass diese wieder zu ihm zurückgekrochen kommen würden.
You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back.
You'll be back, singt König George III. Im Musical Hamilton. I'll be back heißt es bekanntermaßen bei Arnold Schwarzenegger. Von ihm, so viel schicken wir voraus, hören wir morgen, wenn wir über den American Dream sprechen. Ein anderer George als George III. Ist noch enger mit der Gründung der Vereinigten Staaten verbunden. George Washington. Nicht umsonst haben die Gründerväter der jungen Republik 1791 beschlossen, die neue Hauptstadt nach ihrem prominentesten Mitstreiter zu benennen. Wer aber war George Washington? Wer war der Mann, dessen Konterfei bis heute den Ein-Dollar-Schein ziert? Günter Keindelsdorfer mit einem Porträt des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten.
When the President's March ertönte, standen alle auf. Zur Amtseinführung von George Washington 1789 komponiert, galt die Melodie lange Zeit als inoffizielle Hymne der USA. Der feierliche Ton des Marsches passte gut zur Persönlichkeit George Washingtons, denn der erste Präsident der USA, zuvor Oberbefehlshaber der aufständischen Truppen im Krieg gegen die Briten, machte allein schon von seiner Erscheinung etwas her, findet der Historiker Mitchell Ash.
Seine Statur, seine physische Statur, ist Teil von seinem Bild, nicht nur in den Porträts, sondern in der Wirklichkeit. Er stand schon ziemlich hoch im Vergleich zu anderen Menschen. Hinzu kam eine, man nennt man das in amerikanischem Englisch Bearing oder im britischen Englisch auch Haltung, ist das Wort auf Deutsch. Der hatte die Fähigkeit, Ruhe zu bewahren, auch wenn die Dinge unmöglich zu sein schienen. Es ist nicht so, dass er gar keine Wutausbrüche gehabt hätte. Er war aber ein sehr kluger Manager seiner Truppen.
Heute würde man George Washington, Oberschichtsprössling aus Virginia, vielleicht als Nation Builder bezeichnen. Der praktisch veranlagte junge Mann trat früh in die Miliz der Kolonie Virginia ein, er brachte es zum Offizier und kämpfte einige Jahre lang an der Seite der Briten gegen die Franzosen und deren Verbündete unter den Native Americans. In dieser Zeit erlernte Washington alles andere als ein Intellektueller das militärische Handwerk. Als die Zeiten wieder friedlicher wurden, zog er sich auf sein Gut Mount Vernon am Potomac zurück. Durch die Heirat mit einer wohlhabenden Witwe wurde Washington zu einem der reichsten Pflanzer Virginias. Er bewirtschaftete mehr als 3000 Hektar Land und war Herr über hunderte Sklavinnen und Sklaven, die hauptsächlich Tabak, später aber auch Weizen für ihn anbauen mussten. Als im Frühjahr 1775 die ersten Schüsse des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs fielen, suchte der Kontinentalkongress nach einem Oberbefehlshaber für die aufständische Armee. Die Wahl fiel auf George Washington, weil er hohes Ansehen genoss und weil er zu den wenigen Kolonisten gehörte, die über nennenswerte militärische Erfahrung verfügten.
Als Strateger ist er vielleicht nicht in die Weltgeschichte eingegangen, als Taktierer sowieso nicht. Der hat eigentlich mehr Kämpfe verloren als gewonnen in der revolutionären Kriegsführung. Aber die berühmten Siege waren schon taktisch sehr klug Schachzüge.
George Washington führte die amerikanische Kontinentalarmee 8 Jahre lang durch einen zermürbenden Krieg. Militärisch war der Sieg über die Briten alles andere als sicher. Mehrfach stand die Sache der Aufständischen vor dem Zusammenbruch. Doch Washington gelang es immer wieder, seine Armee zusammenzuhalten und den Kampf so lange fortzusetzen, bis Großbritannien 1783 die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten anerkannte. Wenige Jahre später wurde der Pflanzer aus Virginia einstimmig zum ersten Präsidenten der neuen Republik gewählt. Dass George Washington nach 2 Amtszeiten freiwillig auf seine Macht verzichtete, begründete eine demokratische Tradition, die bis heute nachwirkt. Der US-amerikanische Historiker Joseph J. Ellis zeichnet den ersten US-Präsidenten in seiner lesenswerten Biografie, sie ist auf Deutsch bei C.H. Beck erschienen, als Persönlichkeit mit vielen Brüchen. Washington sei einerseits besitzorientiert und verbissen ehrgeizig gewesen, nicht immer ein angenehmer Zeitgenosse. Andererseits habe er sich in den entscheidenden Momenten seines politischen Lebens stets am Gemeinwohl orientiert, betont Ellis. Persönliche Machtansprüche habe er den Interessen der Republik untergeordnet. George Washington, ein Mann in seinem Widerspruch.
He was avaricious about land. He had a huge ego. He's not the kind of person you'd want to work for. He was demanding beyond any sensible level.
Washington war gierig nach Land. Er hatte ein enormes Ego. Und er war auf keinen Fall ein Mensch, für den man gern gearbeitet hätte. Er stellte Anforderungen, die weit über jedes vernünftige Maß hinausgingen. Aber all das ist letztlich nebensächlich, denn er war der größte Führer der amerikanischen Geschichte. Sein Urteilsvermögen erwies sich in allen entscheidenden Fragen als makellos. Wir würden heute nicht hier sitzen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Er war die einzige, wirklich unersetzliche Person der Revolutionsgeneration. Es ist schwer vorstellbar, dass die Revolution erfolgreich gewesen wäre. Dass die Vereinigten Staaten zu einer lebensfähigen Nation geworden wären, wenn Washington nicht dabei gewesen wäre.
But it's difficult to imagine the revolution succeeding and the United States becoming a viable nation without Washington there.
Der militärische Führer der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung hätte sich in mehreren Phasen seiner Biografie zum König krönen lassen können, hebt Joseph J. Ellis in seiner Washington-Biografie hervor. Der erste US-Präsident habe darauf verzichtet. Diese bewusste Selbstbeschränkung sei wahrscheinlich Washingtons größte Leistung gewesen. Denn damit habe der Präsident der Welt gezeigt, dass eine Republik nur Bestand haben kann, wenn ihre Repräsentanten, auch die Obersten, die ihnen verliehene Macht irgendwann auch wieder abgeben. Und heute? In der akademischen Jugend der USA hat der erste Präsident der Vereinigten Staaten keinen guten Ruf mehr. George Washington sei ein sklavenhaltender Rassist gewesen, kritisieren Studierende in Yale oder Berkeley, der Vertreter einer weißen Elite, die Freiheit nur für einige wenige gelten ließ. Der Washington-Biograf Joseph J. Ellis rückt zur Ehrenrettung des ersten US-Präsidenten und der Gründerväter im Allgemeinen aus.
Each of these people is a human being. And it seems to me there are two mistakes you can make. They're the exact opposite.
Jeder dieser Menschen war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Meiner Meinung nach kann man beim Versuch, Washington und die Gründerväter zu verstehen, zwei große Fehler machen. Der eine Fehler besteht darin, Washington zu kanonisieren, ihn zu mythologisieren und zu heroisieren. Heute herrscht genau die entgegengesetzte Tendenz vor. Heute werden Washington und die Gründerväter häufig als Urheber von Rassismus, Klassismus, Imperialismus, dem Patriarchat und allen Übeln der Welt dargestellt. Ich denke, die beiden Deutungsweisen, Washington der Mythos und Washington der üble Rassist, sind Spiegelbilder voneinander. Und beide sind Cartoons. Ich würde George Washington im Lichte heutiger Erkenntnisse so beschreiben. Er war ein Mann von fehlerhafter Größe. Ja, fehlerhafter Größe.
Flawed greatness.
Günter Keindelsdorfer über eine widersprüchliche Figur hinter dem Mythos. Die lesenswerte George Washington-Biografie von Joseph G. Ellis ist in der Übersetzung von Martin Pfeiffer im Verlag C.H. Beck erschienen. Monatelang wird 1787 über die Inhalte einer neuen Verfassung diskutiert und darüber, wie der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt werden soll. Vertreter der 13 Kolonien agieren während des Unabhängigkeitskrieges gegen Großbritannien als provisorische Regierung der jungen US-amerikanischen Republik. Diese Delegierten des Zweiten Kontinentalkongresses erlassen die erste Rechtsgrundlage, die Articles of Confederation and Perpetual Union, übersetzt Konföderationsartikel und ewige Union. Aber schon bald zeigt sich, dass dieser rechtliche Rahmen nicht ausreichend ist, weiß Barbara Wolfing.
The debates in Philadelphia in 1787.
Die Debatten in Philadelphia im Jahre 1787 zeigen, dass die Anwesenden nicht wussten, wie sie den Präsidenten wählen sollten. In der Vergangenheit waren das ja Könige. Kurzzeitig erwägen sie die Durchführung einer landesweiten Abstimmung. Wie soll jemand aus West Pennsylvania genug über einen Kandidaten aus Virginia erfahren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen? Immer wieder ist zu hören, soll der Kongress doch den Präsidenten wählen. Dann heißt es, nein, das wäre keine gute Idee. Dann gäbe es keine Gewaltenteilung. Schließlich bringt ein Ausschuss in Abwesenheit eines Großteils des Verfassungskonvents eine Idee auf, die des Electoral College.
Vom 25. Mai bis 17. September 1787 tagt die verfassungsgebende Versammlung im Pennsylvania State House, der heutigen Independence Hall in Philadelphia. Alexander Kaser ist Professor für Geschichte und Sozialpolitik an der Kennedy School of Government der Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts. Der Präsident soll nicht direkt gewählt werden, sondern über Wahlleute.
Jeder Bundesstaat erhält Wahlstimmen. Die Anzahl dieser Stimmen entspricht der Summe der beiden Senatoren des Bundesstaates und der Anzahl der Abgeordneten im Repräsentantenhaus.
In gewisser Weise ist das Electoral College ein Abbild des US-amerikanischen Kongresses. Es sollte sich nur einmal treffen und danach wieder aufgelöst werden, um Probleme der Gewaltenteilung und der Korruption zu umgehen. Einige Mitglieder des Verfassungskonvents sind deshalb der Meinung, wenn dieses Wahlsystem nicht funktioniert, überarbeiten wir es.
Bei den Recherchen zu seinem Buch »Why do we still have the Electoral College?« stellt Alexander Kaser fest, im Kongress werden mehr Verfassungsänderungen zur Abschaffung des Wahlkollegiums eingebracht als zu jedem anderen Thema.
Aber um die US-amerikanische Verfassung zu ändern, ist eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses erforderlich, sowie die Ratifizierung durch drei Viertel der Bundesstaaten. Das ist keine leichte Hürde.
Und die kleineren Bundesstaaten, die von diesem System des Electoral College oder auch vom Senat profitieren, die werden den Teufel tun, einer Verfassungsänderung zuzustimmen, die ihnen ihren politischen Einfluss beschneidet. Die amerikanische Verfassung ist eine Verfassung, die den Einzelstaaten sehr viel Macht gibt.
Der Historiker Manfred Berg ist Inhaber der Kurt-Engelhorn-Professur für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Die US-amerikanische Verfassung von 1787 legt nicht fest, wie die Bundesstaaten die sogenannten Wahlmänner bestimmen oder wie sie ihre Wahlstimmen verteilen sollen.
Da wurde gar nicht so viel darüber diskutiert, weil es ja eine lange Tradition der Selbstregierung in den Kolonien gab. Seit 1619, als sich in Virginia das House of Burgesses konstituiert, haben wir in den Kolonien britischen Nordamerikas gewählte Kolonialversammlungen. Die wurden so gewählt, ebenfalls in Wahlkreisen, nach dem Prinzip, der Sieger bekommt alles.
Es gibt 50 Bundesstaaten und die Präsidentschaftswahlen werden, wie alle Wahlen, von den Bundesstaaten durchgeführt. Zum Beispiel könnte verfassungsrechtlich ein Bundesstaat die Wahlmänner durch die Legislative bestimmen lassen, also durch die gesetzgebende Gewalt, ganz ohne Wahl. Das ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts teilweise der Fall, zum Beispiel in South Carolina. Heute wäre es zulässig, aber politisch umstritten.
Das sogenannte Gerrymandering ist eine weitere Besonderheit des US-amerikanischen Wahlsystems. Benannt ist es nach dem 1812 amtierenden Gouverneur von Massachusetts, Elbridge Gerry.
Gerrymandering. Darunter versteht man die manipulative Zuschneidung von Wahlkreisen. Die USA waren immer eine ziemlich wilde Demokratie. Also Gewalt, Wahlbetrug, schmutzige Tricks, das gehört teilweise bis heute in den USA zu Wahlen wie der Truthahn zum Erntedankfest.
Von 1790 bis zum amerikanischen Bürgerkrieg erhält der Süden Wahlmännerstimmen im Verhältnis zu seiner gesamten weißen Bevölkerung sowie zu 3/5 seiner schwarzen Bevölkerung. Diese Regelung beruht auf der berühmten 3/5-Klausel, die in der Verfassung steht, nach der versklavte Schwarze bei der Berechnung der Sitze im Kongress als 3/5 einer Person gezählt werden. Nach dem Bürgerkrieg wird die Sklaverei abgeschafft. Und die Südstaaten führten ein System der Entrechtung ein, dadurch profitieren sie sogar noch stärker. Für die Verteilung der Wahlmännerstimmen wird nun die gesamte schwarze Bevölkerung mitgezählt, obwohl dieser das Wahlrecht weiterhin verwehrt bleibt.
1870 erhält die schwarze Bevölkerung formal das allgemeine Männerwahlrecht. Diese politische Teilhabe wird über Jahrzehnte erneut massiv eingeschränkt. Durch die Jim Crow-Gesetze, Lese- und Schreibtests oder Wahlsteuern. Erst der Voting Rights Act von 1965 verändert das grundlegend. Wie sich die politische Ordnung im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert, beschreibt Manfred Berg in seinem Buch Das gespaltene Haus.
Den amerikanischen Verfassungsvätern James Madison oder Alexander Hamilton, den stand die Versuchung einer Tyrannei der Mehrheit ebenso wie einer Usurpation durch einen machthungrigen Demagogen stets vor Augen. Genau das wollten sie verhindern. Und dieses Prinzip, nach einer verlorenen Wahl anzuerkennen, die Niederlage und die Macht wieder abzugeben, darauf waren die USA über 2 Jahrhunderte zu Recht sehr stolz. Und Donald Trump hat dieses Prinzip ganz erheblich beschädigt mit seinem Putschversuch vom 6. Januar 2021.
On the 6th of January. Amy Grant erinnert an Yes Girls Farm, auf der das legendäre Woodstock Festival ausgetragen wurde, und fragt sich, was mit dem Geist von damals passiert ist und wie ein schockierendes Ereignis wie der 6. Jänner 2021 hatte passieren können.
Rund 234 Jahre zuvor hat der Legende nach Benjamin Franklin eine andere Frage beantwortet, und zwar die einer amerikanischen Bürgerin, als er am 17. September 1787 den Verfassungskonvent in Philadelphia verließ.
Nun, Doktor, was haben wir bekommen? Eine Republik oder eine Monarchie?
Eine Republik, wenn ihr sie behalten könnt.
Franklin war einer jener Delegierten der ehemaligen Kolonien, die nach langen Debatten gerade die Verfassung der Vereinigten Staaten verabschiedet hatten. 1791 wurde schließlich die Bill of Rights ratifiziert, ein Grundrechtekatalog, der die Verfassung um ihre ersten 10 Zusatzartikel ergänzte. Im Laufe ihrer Geschichte haben die Vereinigten Staaten mehrmals mit der Umsetzung ihrer Ideale ringen müssen. Ideale, die nicht immer im Einklang mit der US-amerikanischen Demokratiegeschichte standen. Hören Sie mehr von Julia Reuter.
Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten als erste Nation, die dezidiert auf Idealen beruht und nicht auf gemeinsamer Abstammung oder Traditionen. Diese Ideale werden auch als American Creed bezeichnet, also amerikanisches Credo.
Und dazu gehören zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Volkssouveränität, Rechtsstaatlichkeit, Individualismus und ein ganz tiefes, historisch verwurzeltes Misstrauen gegenüber konzentrierter Macht.
So der deutsche Historiker Hiram Kümper. Das American Creed ist eng mit den drei Gründungsdokumenten verwurzelt: der Unabhängigkeitserklärung, der Verfassung und der Bill of Rights. 1981 veröffentlichte der Politikwissenschaftler Samuel Huntington seine Schrift Promise of Disharmony. Darin beschreibt er die Gründungsprinzipien als Ideale, die nie ganz erfüllt werden können. Doch eben jene Unerfüllbarkeit des American Creed sei ein Motor zyklischer Erneuerung, so Huntington. Ein ständiges Reiben unterschiedlicher Ideologien.
Und was er ableitet in seiner Analyse ist, dass die USA im Grunde eine ganz produktive Kluft zwischen diesen hohen Idealen und der Wirklichkeit leben.
An diesen fast schon religiös aufgeladenen Maßstäben werden die staatlichen Institutionen gemessen, meint Hiram Kümper. Die Institutionen sollen den Fortbestand des American Creed garantieren.
Und wenn aber diese Lücke zu groß wird, also die Lücke zwischen dem, was die Institutionen umsetzen können und diesem American Creed, dann entsteht eben Protest, dann entsteht Reformdruck, dann entsteht auch eine moralische Überhitzung, wirklich wie in einem Dampfkessel. Und das nennt Huntington Creedal Passion Periods.
Damit bezeichnet Samuel Huntington zyklische Phasen, in denen die Amerikaner versuchen, ihre Institutionen wieder in Einklang mit dem American Creed zu bringen. Zu diesem Credo gehören auch die in der Bill of Rights festgelegten Grundrechte, etwa die Redefreiheit im ersten Zusatzartikel. Der zweite Zusatzartikel, das Second Amendment, garantiert jene Freiheit, die aus europäischer Sicht weniger nachvollziehbar ist, die Freiheit bzw. das Recht, eine Waffe zu tragen.
Ja, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, wie ich eben in den USA studiert habe und wir in einer meiner Rechtsstunden diskutiert haben in der Klasse eben unter anderem über das Second Amendment und eine klare Mehrheit meiner Mitstudenten für das Recht war, Waffen zu tragen. Und ich mir gedacht habe, also in Österreich würde diese Diskussion völlig anders laufen.
Martin Weiß, aktuell Präsident der gemeinnützigen Organisation Salzburg Global, war von 2019 bis 2022 Botschafter der Republik Österreich in den USA. Er erklärt die amerikanische Sicht auf das Recht, eine Waffe zu tragen, folgendermaßen.
Der Grundgedanke ist, ein freier Bürger in einem freien Staat hat selbstverständlich auch die Freiheit, eine Waffe zu führen. Es ist nicht Sache des Staates, ihm diese Waffe aus der Hand zu nehmen, sondern der Staat kann Regeln setzen und kann bestrafen, aber nicht mehr.
Für die einen handelt es sich beim Second Amendment um ein unantastbares Grundrecht. Für die anderen um die Ursache zunehmender Waffengewalt. Man denke etwa an diverse Amokläufe in Schulen. Seit Jahren werden strengere Waffengesetze gefordert. Der juristische Fleckerlteppich, Bund und Staaten haben unterschiedliche Gesetzgebungen, aber auch der Einfluss mächtiger Waffenlobbyorganisationen erschweren es, diese Forderungen in die Tat umzusetzen. Zum Vorteil bewaffneter Gruppen vom rechten Rand, also Privatmilizen wie den Oathkeepers oder den Proud Boys. Das Second Amendment ist diesen heilig, denn damit wollen sie ihr von Gott gegebenes Recht auf Freiheit und Eigentum verteidigen. Diese Milizen, die es seit der Zeit der Kolonien in den USA gibt, teilen einen tiefen Argwohn gegen staatliche Gewalt. So verwundert es wenig, dass der gewalttätige Mob, der am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington stürmte, sich zu einem Großteil aus privaten Milizen zusammensetzte. Diese rechtfertigten ihre Gewalt gegen die Polizei als Notwehr und behaupteten, damit die Verfassung zu schützen. Rufe wie "Hängt Mike Pence" hallen bis heute nach. Der damalige Vizepräsident wollte Donald Trump nicht bei dessen Coup gegen die offizielle Wahlbestätigung Joe Bidens unterstützen und wurde somit zu einem Feindbild des Mobs.
Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. In den USA, wo es ja auch einen sehr starken Glauben an Law and Order gibt. Und da wird plötzlich das eigene Kapitol gestürmt, da wird, ruft man zum Lynchen von eigenen Abgeordneten aus. Also das geht wirklich an die Grundfesten.
Der Sturm aufs Kapitol brachte die USA an den Rand einer Verfassungskrise und einer Revolution. Seitdem gilt die Nation mehr denn je als gespalten. Die DNA für diese Spaltung sieht der Historiker Hiram Kümper bereits in ihrer Gründungsphase. Diese ist für ihn auch die erste von vier Scharnierstellen in der US-amerikanischen Demokratieentwicklung.
Das ist sozusagen die Stabilisierung der Revolution. Im Unabhängigkeitskrieg wird jetzt ein Staat. Wir haben jetzt eine Republic, if you can keep it, wie es Benjamin Franklin genannt hat. Das zweite Scharnier wäre ganz sicher Bürgerkrieg und vor allem dann auch die Reconstruction-Ära danach.
Der US-amerikanische Bürgerkrieg wurde von 1861 bis 1865 geführt. Die Zeit unmittelbar danach wird als Reconstruction-Era bezeichnet. Ein neuerlicher Zusammenschluss zwischen den Nord- und den unterlegenen Südstaaten zu einer Union, in der Sklaverei nun dank des 13. Verfassungszusatzes verboten war. Doch 1877 wurden in den Südstaaten die sogenannten Jim Crow-Gesetze eingeführt. Damit begann die Zeit der Segregation, der Rassentrennung in den USA.
Es gab damals einfach so fahrende Darsteller im Süden, mit Zeit vor dem Fernsehen, und da hat man so Sketches gespielt. Da gab es diese an sich Minstrel-Shows.
Der Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch hat seine akademische Laufbahn in den 1980er und 90er Jahren in den USA begonnen. Er führt den Namen Jim Crow auf die bereits erwähnten Minstrel-Shows zurück, also auf wandernde Jahrmarkt-Shows, zu deren Programm das sogenannte Blackfacing gehörte. Weiße Schauspieler spielten stereotype schwarze Figuren.
Und eine dieser Figuren, der gefährliche, sexuell gefährdete Sexual Predator, war ein gewisser Jim Crow. Also Crow ist die Krähe, schwarz, war eine dieser Figuren.
Die Jim Crow-Gesetze regelten die Rassentrennung in den USA. Eine institutionelle, auch mit Gewalt umgesetzte Diskriminierung, die nahezu alle Lebensbereiche betraf.
Diese neuen Rassengesetze, die unter dem Radar der Bundesgesetzgebung existieren, endeten erst mit der Bürgerrechtsbewegung und dem Umstand, dass die Bundesgerichte dann quasi diese Landesgesetze kippten, wie Brown versus Board of Education und andere.
Brown versus Board of Education ist ein Sammelbegriff für fünf Anfang der 1950er Jahre vor dem obersten Gerichtshof verhandelte Fälle, die das Ende rechtlich sanktionierter Rassentrennung an staatlichen Schulen markierten. In die zweite Scharnierstelle der US-amerikanischen Demokratieentwicklung fällt auch jene Zeit, in der sich der rechtsextreme rassistische Ku Klux Klan zu einer Massenorganisation entwickelte, und die McCarthy-Ära, in der Jagd auf angebliche Kommunisten gemacht wurde. Diese Scharnierstelle hielt, so der Historiker Hiram Kümper, bis in die 1960er Jahre.
Bis also genau in die Hochphase des dritten Scharniers, nämlich die Bürgerrechtsbewegung. Denn das zwingt die USA ja, dieses Versprechen von 1776 überhaupt endlich ernsthafter auch auf schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner anzuwenden.
Nämlich mit dem Civil Rights Act von 1965. Kurz darauf, also in den späten 1960er, frühen 1970er Jahren, sorgten in den USA auch die Anti-Vietnam-Kriegsproteste für große Unruhen, gefolgt von einem der größten politischen Skandale des Landes, der Watergate-Affäre.
I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Watergate führte nicht nur zum Rücktritt Richard Nixons, sondern war eine Verfassungskrise und hatte eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen zur Folge. Darunter eine Novellierung des Freedom of Information Act, der einen freien Zugang zu Regierungsdokumenten gewährt. Für Hiram Kümper ist die Watergate-Affäre die vierte Scharnierstelle in der US-amerikanischen Demokratieentwicklung.
Weil das natürlich ein Tiefpunkt präsidialer Macht war. Aber eben auch ein Moment, in dem diese Institutionen noch zeigen konnten, dass sie eben die Macht von so einem Präsidenten begrenzen können.
Martin Weiss verweist auf einen weiteren wesentlichen Wendepunkt in der US-amerikanischen Geschichte, den 11. September 2001.
Amerika ist immer sehr sicher in sich geruht. Das ist auch aufgrund der Geografie klar. Da gibt es halt den großen Atlantik und den großen Pazifik. Dann gibt es den friedfertigen Nachbarn Kanada im Norden und dann Mexiko, ein Land, das mit den USA zusammenarbeiten muss. Und da ruht man eigentlich sehr an sich selbst. Und mit 9/11 wird diese Sicherheit, diese Ruhe dann plötzlich in Frage gestellt.
Und führte zur Verabschiedung des US Patriot Act im Oktober 2001, der innerstaatlichen Ermittlungsbehörden weitreichende Befugnisse in Sachen Terrorbekämpfung einräumte. Ein tiefer Einschnitt in die amerikanischen Bürgerrechte. Die Kernbestimmungen des Patriot Act sind 2020 ausgelaufen. Wesentliche Überwachungsbefugnisse bestehen jedoch nach wie vor, trotz Protesten von Bürgerrechtsbewegungen und Datenschützern. Gegenwärtig befinden sich die USA in einer Phase, in der die Demokratie ausgehöhlt wird. Samuel Huntingtons eingangs erwähnte Theorie der Promise of Disharmony kann nur halten, solange die politische Debatte funktioniert und die Institutionen ihre Legitimität bewahren.
Das war der erste Teil der Radiokolleg-Spezialreihe 250 Jahre USA – Ups and Downs der Demokratie mit Beiträgen von Richard Brehm, Julia Reuter, Günter Keindelsdorfer und Barbara Wolfing. Redaktion Ina Zwerge und Ute Maurenböck, die Sie auch morgen wieder durch die wechselvolle Geschichte der Vereinigten Staaten begleitet.